warten alle, bis ich anfange. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich bin wieder da. Letzte Woche war ich eine Woche weg. Es hat gut getan, mal eine Woche Urlaub zu haben. Vielen Dank. Ich weiß, was ich vermisst hatte. Und ich bin wieder da. Und ich freue mich, mit Gemeinde, mit euch zusammen zu sein. Ich habe zwar nicht mit so vielen Leuten zu tun, also nicht so intensiv zu tun, ich habe mit allen ja zu tun, aber kann ja nicht mit jedem ins Kino gehen oder nicht mit jedem irgendwie Sport machen, aber ich habe euch trotzdem lieb, ja? Das geht ja nicht, also ich habe auch nur 24 Stunden am Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Alltag. Manchmal finde ich es, wenn man es in einem Wort ausdrücken müsste, manchmal finde ich es grässlich. Alles geht so hektisch zu. Den Termin musst du noch, du musst pünktlich da zu der Arbeit kommen. Ich habe ja noch einen zweiten Job für alle, die es nicht wissen. Dann muss das noch eingehalten werden, das muss noch, die Züge, Straßenbahn etc., wenn man damit mal unterwegs ist, die haben auch einen bestimmten Fahrplan. Und ich habe schon erlebt, da kommst du angerannt, meistens haben sie einen Fahrplan, ja, wenn sie nicht gerade streiken. Da kommst du noch angerannt, da sieht dich der Schaffner oder der Zugführer, wie man den auch immer nennt, der da vorne drin sitzt, sieht dich noch, macht die Türen zu und fährt weg. Ja, auf die nächste warten. Ja, weiß nicht, wie oft die Straßenbahnen fahren. 5-Minuten-Takt, 10-Minuten-Takt, da kommt dann schon die nächste. Ja? Zeit ist Geld heutzutage. Ja? Ist nicht alles so, dass man vielleicht, wie es in anderen Ländern zugeht, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ist alles ein bisschen ruhiger. Ob wir jetzt eine Stunde später kommen oder nicht. Nein, Zeit ist schon etwas Kostbares. Auch bei meinem zweiten Job ist es so, da musst du deine Stunden einhalten. Wenn du da eine Minute drunter bist, Markus, die müssen wir aber nachholen. Naja, ist ja nur eine Minute. Ja, eine Minute, da kannst du schon mit jemand anderes telefoniert haben, ja. Es ist wichtig. Aber ich glaube, ich brauche euch da gar nicht so viel zu erzählen darüber. Ich glaube, so unsere Studenten wissen ganz genau, das kann stressig sein. Da müssen Prüfungen eingehalten werden und da muss ich lernen. Da ist die Zeit kostbar, die ich da zum Lernen habe. Wir wissen, ihr wisst es, für alle, die im Berufsleben drinstehen, Zeit ist Geld. Frag mal einen Taxifahrer. Frag mal, warum der so rumrast. Und auch die Blitzer zum Teil eingerechnet sind in seinen Umsatz. Weil er genau weiß, er muss schnell wieder hin zu seinem Ausgangspunkt, dass die nächste Kundschaft dann für ihn schon bereitsteht. Und ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Ja, ich finde es irgendwie schade zum Teil, weil so die Zeit fürs Wesentliche fehlt. Ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich mir wirklich bewusst in meinem Terminkalender eintragen muss, stille Zeit mit meinem Vater im Himmel. Das klingt krass, aber ich sage mir, der Alltag frisst einen manchmal so auf, dass ich sage, stopp, hier muss ich etwas eintragen, hier habe ich einen Termin. Und wenn mein anderer Chef anruft und sagt, Markus, wie sieht's aus? Dann sage ich, Moment mal, ich habe noch einen Termin mit meinem Vater im Himmel. Ist nicht vorgekommen, aber es könnte ja sein. Ja, weil die Zeit heute ein bisschen rar geworden ist. Und Zeit hat immer etwas auch, wenn wir heute in so einer großen Zeitnot drin stecken, hat soweit etwas immer mit Ungeduld auch zu tun. Ja, ich merke, dass wir auch in dieser Schnelligkeit, wo die Zeit vorangeht, dass wir da auch immer ungeduldiger werden in unserem Leben. Und Ungeduld ist auch so etwas, als wenn ich in Stresssituationen reinkomme, so unter Druck komme, wie man so schön sagt. Leute, dann werde ich ungeduldig. Weil dann ist etwas in mir, was arbeitet. Und es ist etwas, wo ich mit meiner Geduld oder wo die Geduld auf der Strecke bleibt. Wo ich ungeduldig werde. Unruhe kommt. Und ich sage, das ist eigentlich nicht gut für mein Leben. Ich möchte mit euch einen Text betrachten, der uns da ein bisschen mit hineinnehmen soll. Ich sage euch schon jetzt, ich habe Eine von meinen vielen Schwächen, die ich habe, eine große Schwäche in meinem Leben, das ist Ungeduld. Ja, ihr kennt alle das Gebet, wenn wir beten um mehr Geduld. Herr, schenke mir Geduld, aber sofort. Ja? Ah, weil eh alles immer sofort passieren muss. Das ist eine große Schwäche in meinem Leben. Und ich finde, Jakobus greift es in dem Jakobusbrief ganz deutlich auf. Ich finde es auch interessant, da heißt es, wenn ihr mal so in Kapitel 1 schaut, so als Einleitung, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Ja. Also die 12 Stämme Israels, die einfach verstreut sind, die unterwegs sind, wir als Christen sind ja auch zerstreut auf der ganzen Welt. Und ich finde, diese 5 Kapitel, die wir im Jakobusbrief sehen, die haben es in sich. Ich sehe da Parallelen in unserem Leben. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 1, der Christ in der Anfechtung und wie das mit der Versuchung ist. Also wenn keiner Anfechtung von uns hat, dann komme ich gern zu dir und sage, Leute, erzählt mir, wie es macht. Kein Ansehen der Person im 2. Kapitel. Wow, was leben wir doch in einer Zeit, wo es sehr stark auf Klamotten auch ankommt. Ja, Mensch, das passt nicht zusammen. Ja, wenn das bei mir jemand sagt, sage ich immer, das ist in jetzt. Ja. Muss man immer sagen, ja, das ist in jetzt. Ja. Gucken die Leute, ich sage immer, was? Ich sage, hast du was verpasst? Kein Ansehen der Person. Ja. 3. Kapitel, die Macht der Zunge. Und damit auch geistliche Reife. Wow, was gehen wir doch mit Worten, wenn ich bei der Arbeit bin. Ich höre da manchmal sagen, so, Mensch, Leute. Gibt's ja nicht. Wie gehen wir denn miteinander um? 4. Kapitel, gegenseitiger Machtkampf. Oh, was, wenn wir in unsere Politik oder generell reinschauen, was ist da für ein Machtkampf? Oder wenn ihr eure auch Firmen zum Teil anschaut. Ja, da wird mit der Ellenbogentechnik wird versucht, nach oben zu kommen. Und dann im 5. Kapitel geht es zum einen um den Reichtum. Oh, da richtet Jakobus aber ein ganz böses Wort an die Reichen. Oh, komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Dann kommen wir zur Geduld, über die ich heute sprechen möchte. Und dann heißt es zum Schluss noch Gebet für die Kranken und Schwachen. Also ich finde, das sind nur 5 Kapitel und ich liebe den Jakobusbrief. Und ich finde, dass dieser Brief aktueller ist denn je. Weil es 5 Kapitel sind, die Kernpunkte, Kernbereiche in unserem Leben darstellen. Ich möchte mit euch den Text, um den es heute geht, einfach mal lesen. Jakobus Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Überschrieben bei mir mit dem Titel Mahnung zur Geduld. Ich würde es eher übersetzen Ermutigung zur Geduld. Mahnung klingt immer so böse. Was Jakobus macht, ist eher, er ermutigt uns. Seid nun geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld der Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende der Herr es geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Bis hierhin einmal. Wenn ihr euch anschaut, wie der Text, wo der Text drin steht, steht zum einen natürlich mehr am Ende des Jakobusbriefes, weil bei all dem, was Jakobus auch davor schreibt, in den Kapiteln, die ich aufgezählt habe, ist in allem, wo wir drin wachsen sollen, ob das die Anfechtung ist, in denen wir wachsen sollen, dass wir gestärkt daraus gehen. Ob das unsere Zunge ist, wo wir auch mal lernen müssen, mit unserer Zunge vielleicht ordentlich mal umzugehen. Ob das Machtkämpfe sind, wo wir lernen müssen, uns vielleicht mal zurückzustecken, ob das andere Bereiche sind, ist die Geduld bei all dem immer sehr wichtig. Denn wenn ich mich verändern lassen möchte, dann geschieht es nicht von heute auf morgen. Kann passieren. Ja, ich habe schon erlebt, dass jemand von heute auf morgen von seiner Alkoholsucht geheilt wurde. Gar keine Frage. Aber meistens ist es doch ein Prozess, in dem wir drinstecken. Prozess hat immer etwas mit der Zeit zu tun. Und es hat automatisch auch immer etwas mit Geduld zu tun. Es braucht Zeit, manchmal eine Woche, manchmal 10 Jahre, manchmal 50 Jahre. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, manchmal sogar 40 Jahre und noch länger. Geduld ist etwas Wichtiges. Und deswegen steht es auch nach meiner Meinung am Ende des Jakobusbriefes. Und natürlich steht davor das Thema an die Reichen. Ich möchte das kurz aufgreifen, weil es natürlich auch mit davor erwähnt wurde. Ich habe immer so gedacht, Mensch, Reichtum, das ist so eine Sache, Mensch, wenn du das hast, gib schnell wieder ab, weil der Herr, der haut sonst mit dem Kochlöffel oben drauf. Wisst ihr, Reichtum ist ja nicht das Problem. Ich freue mich über jeden, der Geld hat. Nicht, weil ich selbst davon was hätte, sondern hey, ich freue mich einfach mit der Person, weil einfach für den Segen, den die Person hat. Und es gibt viele Christen, die einfach auch reich sind. Das ist nicht das Problem, was Jakobus hier aufschreibt. Das Problem, was Jakobus hier einfach auch vermittelt, war zur damaligen Zeit, wie die Reichen mit ihrem Reichtum umgegangen sind. So oft, ja, ich bin ja was Besseres wie du. Was willst du denn eigentlich von mir? Du hast mir zu dienen und nicht ich dir, weil ich habe ja die Kohle, du nicht. Es ist die Frage des Umgangs damit. Was du mit deinem Gold und deinem Silber, wer auch immer Goldbarren zu Hause hat, anstellst. Nicht, dass du es hast. Und dann, nach der Geduld, kommt das Thema mit dem Gebet für die Kranken und Schwachen. Wow, auch ein Thema, was uns eigentlich alle irgendwo beschäftigt. Also wenn ich jetzt fragen würde, wer alles krank ist von euch, würden bestimmt ein paar Hände hochgehen. Manche sind akut krank, Schnupfen, den sie bekommen haben, oder auch ein Beinleiden, das nur für eine begrenzte Zeit da ist. Aber trotzdem krank, dass Schmerzen da sind. Es gibt da aber auch Leute, die haben eine chronische Krankheit. Und ich glaube, da würden einige Hände nach oben gehen. Aber das heißt nicht nur Gebet für die Kranken, das heißt auch das Gebet für die Schwachen. Also Leute, es vergeht keine Woche, wo ich nicht schwach bin in meinem Leben. Wo ich dastehe und sage, Herr, gib mir die Kraft, die ich brauche, um das einfach auch umzusetzen, was du in deinem Wort sagst. Aber auch da braucht es Geduld. Und auch wenn ich bete für Kranke, sage, Herr, greife ein. Ich bete, so wie die Apostel in der Apostelgeschichte. Hey, ich möchte das erleben, dass wenn ich bete, dass Leute gesund werden. Und was man auch immer so hört von anderen Menschen, ich habe gebetet, ist ein Bein nachgewachsen. Unvorstellbar irgendwo. Sagt, Herr, ich möchte es auch erleben. Ich möchte nicht immer nur hören von anderen, ich möchte es auch erleben. Und dann werde ich an die Stelle erinnert, die es auch im Neuen Testament heißt, wo ein Mensch am Straßenrand sitzt, der krank war, der betteln musste und Jesus vorüberging. Und auch er gefragt wurde, wer hat nun gesündigt? Und Jesus gefragt, wer hat nun gesündigt, dass er hier so krank ist? Und Jesus sagt, ja keiner. Aber er musste den Tag abwarten, bis ich komme, vorübergehe und ihn heile zum Zeugnis für andere. Das ist für mich ein tolles Beispiel dafür, dass wir manchmal Geduld brauchen. Und ich weiß, es sind in manchen von uns einfach nur tröstende Worte, vielleicht auch etwas, wo du sagst, ich kann es nicht mehr hören. Dennoch möchte ich dir Mut machen, weil es die Bibel beschreibt. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Und ich wünsche mir manche Dinge auch anders. Wenn ich meine Mutter anschaue, die schwer krank ist, bin immer noch dankbar, dass sie noch lebt. Sie müsste schon wieder seit 2 Jahren tot sein. Ich sage, Herr, was machst du mit mir? Ich meine nicht, ich möchte nicht, dass sie stirbt. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber es ist ja auch eine Last, die auf einem liegt, weil man nicht weiß, ist es morgen schon zu Ende? Aber sie lebt immer noch. Und ich sage, Herr, dann heil sie doch wenigstens. Ja, wenn sie schon lebt, dann heil sie doch wenigstens. Zum Zeugnis, da wird meine ganze Familie sich bekehren, glaube ich zumindest. Ja. Geduld ist schon irgendwie ein sehr herausforderndes Thema, finde ich schon. Und dann setzt Paulus diesen Text auch noch hier rein. Ja, und er lässt es auch nicht bei einmal, wo er hier schreibt, so seid nun geduldig, liebe Brüder. Da heißt es natürlich immer, die Schwestern sind immer mitgemeint, fühlt euch schon nicht diskriminiert, bis zum Kommen des Herrn. Und dann einfach den übernächsten Vers heißt es wieder, so seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Das ist nicht etwas, was Jakobus zum Schluss einfach nochmal so wiedergibt, sondern er drückt es aus und er macht es nochmal deutlich, dass es auch nochmal gehört wird. Beim ersten Mal kann vielleicht die Gefahr passieren, es geht unter. Drücke ich es nochmal aus und sage, so seid auch ihr nun geduldig. Leute, das ist wichtig. Und warum ist es wichtig? Weil Geduld immer etwas auch mit Vertrauen zu tun hat. Wenn ich ungeduldig werde, Mensch, wann passiert es endlich? So jetzt gerade auch das Beispiel bei meiner Mutter. Mensch, kann das nicht und bete doch so viel für meine Mutter. Vielleicht bete ich nicht genug, nicht zu lange. Vielleicht sollte ich die Schokolade doch mal weglassen. Ungeduld einfach. Und ich merke, dass da einfach auch ein Stück weit Vertrauen fehlt. Weil wo ich nicht geduldig bin gegenüber die Dinge, die Gott in meinem Leben verändern möchte, oder wo ich bete und Dinge geschehen nicht, da fehlt es zu mir, bei mir zumindest, an Vertrauen. Aber in diese Relaxedheit hineinzugehen, zu sagen, jetzt warte ich doch einfach mal ab, auch wenn es mir schwerfällt, drückt immer auch ein Stück weit Vertrauen gegenüber Gott aus. Sage, Herr, du wirst es schon machen. Ich tue mir zwar gerade ein bisschen schwer damit, aber du wirst es schon machen. Deswegen ist es so wichtig, geduldig zu sein. Und Jakobus nimmt das auch bewusst direkt am Ende des Jakobusbriefes. Ihr habt es bestimmt auch, wenn ihr Briefe schreibt, zum Schluss drückt ihr nochmal das rein, was euch wichtig ist. Ja, für alle Eltern, die ihren Kindern vielleicht noch einen Brief schreiben, etwas mitgeben wollen auf dem Weg, zum Schluss nochmal, aber bitte pass auf das und das. Hat meine Mutter zum Beispiel immer gemacht. Ja, so, aber Markus, pass auf, dass du genug zu essen hast. Ja, pass auf dich auf. So nochmal zum Schluss, kurz vorm Auflegen, als ich schon Tschüss gesagt habe. Ja, weil das meiner Mutter wichtig war, dass es begreiflich ist. Und das ist Jakobus ein ernstes Anliegen hier. Und er nimmt einfach auch 2 Beispiele. Zum einen das Beispiel, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Wisst ihr, der Bauer kann eh nichts dran ändern, wenn es nicht regnet. Kann nichts irgendwie hochschießen, irgendwie so eine Rakete, wo dann irgendwas so freigesetzt wird. Juhu, Regen. Toll, ich habe es geschafft. Vielleicht ein Opferaltar aufbauen oder irgendetwas. Problematisch wird es, wenn der eine für Regen betet und der andere für Sonnenschein da drüben auf der anderen Seite. Ja? Haben wir uns immer auf dem Bundescamp oder generell auf Royal Ranger Camps gefragt, ja, wenn es geregnet hat, weil wir haben für Sonnenschein gebetet und der andere, da hat bestimmt einer für Regen gebetet, ja. Der Bauer kann nichts ändern dran, wenn es nicht regnet. Leute, er muss damit zufrieden sein. Er muss sein Vertrauen auf das oben setzen, ob der Bauer nun gläubig ist oder nicht, aber er muss sein Vertrauen nach oben setzen, dass es bald regnen wird, wenn er den Regen braucht. Punkt aus. Da lässt sich nichts dran vermeiden. Du kannst es auch nicht ändern in deinem Leben, wenn Dinge nicht passieren. Ich meine, du kannst dein Bestes geben, alles zu tun, aber wenn es nicht passiert, was willst du denn machen? Ist es nicht so, dass die Ungeduld uns eigentlich doch mehr auffrisst als alles andere? Ich meine, was quälen wir uns denn damit rum? Du kannst es eh nicht ändern. Wenn du alles gegeben hast, um zu lernen für deine Prüfung. Was willst du denn dran ändern? Mehr wie dein Bestes geben kannst du auch nicht. Wenn du in anderen Bereichen ungeduldig bist. Hey Leute, Ihr könnt es nicht ändern. Ihr könnt euer Bestes geben. Ihr könnt zu Gott beten. Ihr könnt alles euer Vertrauen in Gott setzen. Aber wenn es nicht passiert, könnt ihr nichts dran ändern. Und manchmal, der andere wird sagen, oft, aber ich sage ganz bewusst manchmal, brauchen wir das auch in unserem Leben. Weil Gott uns auch herausfordern möchte, unser Vertrauen auf ihn zu legen. Einfach mal das abzugeben. Mich hat es schon weitergebracht in meinem Leben. Und ich möchte, dass es mich noch weiterbringt. Dass ich wirklich dieses Vertrauen zu 100, zu 1000, zu 100.000% in Gott setzen kann. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber ich möchte das immer mehr abgeben. Möchte immer mehr Vertrauen gewinnen. Und immer mehr abgeben. Und ich sage, stopp und hier nicht weiter. Ich mache das zum Beispiel manchmal so, wenn ich merke, ich bin zu Hause und Ungeduld kommt wieder irgendwie in mich hinein, dann sage ich ganz bewusst, jetzt aufpassen, ja, ich stehe dann zu Hause im Wohnzimmer, ich hoffe immer, dass keine Nachbarn mich beobachten, ja, stehe dann im Wohnzimmer, stehe so da, mein Hund, der haut schon ab, weil er denkt, was hat er jetzt schon wieder falsch gemacht, ja, stehe dann so da und sage das ganz laut, ganz bewusst, ja, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Manchmal sage ich auch noch dazu Ungeduld oder etwas, was mich halt beschäftigt. Stopp und hier nicht weiter. Und dann, auch wenn ich schon wieder viele Dinge im Hinterkopf habe, ich setze mich hin, nehme meine Bibel, schlage sie auf und sage, von mir aus kann jetzt irgendwie draußen alles mein Balkon abbrechen. Ja? Ich setze mich jetzt dahin und mache jetzt gar nichts. Ich versuche, mein Vertrauen jetzt ganz bewusst in Gott zu legen und die Ungeduld, die ich habe, Gott abzugeben. Und sag, Herr, jetzt nehmen wir uns doch mal Zeit füreinander. Und das hilft mir. Und dann sagt er wieder, so seid auch geduldig. Zweimal. Warum? Weil das Kommen des Herrn nahe ist. Leute, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis Jesus wiederkommt. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir, dass Jesus bald wiederkommt. Weil wenn ich in unsere Welt hineinschaue, dann sage ich, oh, das gibt es ja nicht, was da alles passiert. Ja, wenn ich nach Baden-Württemberg schaue, was da wieder mit dem Thema Sexualisierung auch mit unseren Kindern passieren soll, das sage ich, sagen wir, Leute, was macht ihr denn? Haben wir nicht andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen? Ja, wenn ich in andere Länder hineinschaue, ob das der Osten ist mit Ukraine, mit Russland oder ob das der Irak ist oder auch nach Afrika hinüberschaue. Leute, da graust es mir. Sagt, wie kann das sein? Ich wünsche mir, dass Jesus bald wiederkommt. Ich bin auch gerne, ich lebe wirklich gerne, ich genieße mein Leben. Aber wir wissen alle, dass es so nicht weitergehen kann. Und Jesus hat auch selbst gesagt, siehe, ich komme bald. Es sind jetzt schon 2000 Jahre her, aber man weiß nie, wann der Herr wiederkommt. Wenn ich in Offenbarung hineinschaue, dann sage ich mir persönlich, und das kann ja nicht mehr lange dauern. Trotzdem kann es auch noch 100 Jahre dauern, aber es kann auch schon morgen oder schon um 12 Uhr zu Ende sein. Wer weiß das schon? Aber Leute, es geht darum, dass wir uns vorbereiten darauf, bis der Herr wiederkommt. Und da wo Ungeduld, da wo auch andere Bereiche, die Jakobus im Jakobusbrief anspricht, die nicht in Ordnung sind, die wir wissen, Leute, da sollen wir etwas dagegen tun. Und es geht in erster Linie darum, die Dinge abzugeben, zu Jesus zu bringen und zu sagen, Herr, hier hast du sie, nimm sie, ich will sie gar nicht mehr. Darum geht es. Dass wir vorbereitet werden auf das Kommen des Herrn. Und dann heißt es, seufzt nicht wieder einander. Leute, da wo es Stress gibt, da ist es doch wichtig, zusammenzuarbeiten. Ja, wenn ich auch Stress mit meiner Familie habe, sage ich, nee, ich möchte das nicht. Ich habe schon bei meiner Mutter mal angerufen, auch wo Wisst ihr, wenn Mütter anrufen, kann das manchmal echt anstrengend sein. Ja? Ich habe meine Mutter lieb, gar keine Frage. Ja? Aber es kann auch, weißt du, wenn du schon zum fünften Mal hörst, ja, Bu, hast auch genug zu essen und geht's dir gut, Bu? Und so, ich meine, ich bin jetzt 34. Ja, meine Mutter hat es ja, meint es ja wirklich schlimm. Ich sage, Mama, jetzt ist Schluss, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja? Lass uns auflegen, wir reden morgen weiter. Ja? Meine Mutter schon, merkst du schon am anderen Ende. Ja? Und dann, wenn ich nach einer halben Stunde wieder anrufe, sage, Mama, es tut mir leid. Ja? Aber versteht es, mir geht's gut. Sind tolle Leute und ich mach dir keine Sorgen. Aber auch innerhalb der Gemeinde, wie oft bin ich schon auf Leuten von euch zugegangen und gesagt, Leute, es tut mir leid. Wo ich es bis jetzt nicht getan habe, bitte vergebt mir, kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagt mir, Markus, da hast du noch was vergessen. Dann mache ich das gerne. Aber Leute, es ist wichtig, nicht wieder einander zu seufzen, liebe Brüder und Schwestern. In Apostelgeschichte 1, 6 und 7 war es, wo Jesus gesagt hat, siehe, ich komme bald. Wenn ihr die Propheten anschaut, ja, sie mussten auch geduldig sein, mussten viel Leid erdulden. Sie wussten auch nicht, ob sich etwas ändert, wenn sie das dem König gesagt haben, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Sie hatten es trotzdem getan. Wenn ich Mose anschaue, ein großes Vorbild in meinem Leben, oder wenn ich die Ägypter generell anschaue, was mussten die über Jahrhunderte hinweg erdulden und erleiden? Dann kommt ein Mose, er kriegt den Auftrag von Gott. Und bis das Volk Israel am Ziel angekommen war, Leute, da ist eine lange Zeit vorbeigegangen. Auch in der Zeit, wo Mose erstmal vorbereitet wurde, Leute, es waren Jahrzehnte über Jahrzehnte. Und es braucht manchmal seine Zeit, weil Gott uns vorbereiten möchte. Aber ich finde ein großes Beispiel, auch Hiob. Leute, was hat der Mann alles mitmachen müssen? Wo ich mir sage, ich wüsste nicht, er hat ja auch gesagt, als er die Nachricht bekommen hat, so, die sind tot, das ist kaputt. Sein Leben war mehr oder weniger fast vorbei. Und was Hiob sagt, finde ich sowas von genial. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Leute, stell dir vor, du kriegst alles genommen, was in deinem Leben wichtig und wert ist. Ich wüsste nicht, ob ich dastehen könnte und sagen könnte, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich kann das euch jetzt mit Worten so schön ausmalen, kann sagen, jawohl, sage ich das. Juhu. Ich wüsste es nicht. Und ich möchte auch nie in so eine Situation hineinkommen. Aber ich finde es vorbildlich, was Hiob einfach da auch in seinem Herzen, von seinem Herzen wiedergegeben hat. Gepriesen sei der Name des Herrn. Und Hiob, der wirklich Ausharren gezeigt hat, der wirklich durchgegangen ist, der sein Vertrauen voll und ganz auf Gott gesetzt hatte. Auch wenn er manchmal vielleicht ungeduldig war mit seinen Worten und das so zum Ausdruck gebracht. Er hat trotzdem ausgeharrt, er hat trotzdem sein Vertrauen. Er hatte nie gegen Gott gesündigt. Und Gott hat es belohnt. Und ich denke, wenn wir in unserem Leben Dinge umsetzen, die Gott uns mitgibt, wenn wir auch dieses Vertrauen voll und ganz auf Gott setzen, auch diese Geduld wirklich zu haben, Gott wird es schon tun in meinem Leben oder in meinem Umfeld. Gott wird es belohnen, Leute. Gott wird es belohnen. Und wenn ich etwas gebe, heißt es ja nicht, dass ich das Gleiche auch wiederbekomme. Das ist manchmal ein Trugschluss, dass man 10 Euro in die Kollekte gibt und denkt, juhu, Gott wird mir dann beim nächsten Mal irgendwie 20 Euro geben. So funktioniert das nicht unbedingt. Ja, wenn du 10 Euro gibst, kann es sein, dass sich Gott auf eine andere Art und Weise segnet. Weil Gott genau weiß, was für dich das Beste ist in deinem Leben. Ich erlebe es immer wieder auch bei mir, Markus, du denkst zu kleinlich. Du denkst nur begrenzt in deiner Zeit, in dem Moment, in dem du im Moment drinsteckst. Gott denkt so viel weiter drüber hinaus. Der weiß schon, wie es mit 80 Jahren bei dir aussehen wird. Und es heißt in Matthäus 7, die Verse 7 bis 11, ihr kennt diese Stelle. Hey, wenn schon euer Vater im Himmel euch alles gibt, euch gute Gaben gibt. Also wenn euer Vater auf der Erde, so rum. Wenn euer Vater auf der Erde eure Eltern auf der Erde euch schon alles Gute geben wird. Und ich erlebe, und ich finde es echt begeisternd, wenn ich Eltern hier auch betrachte, mit welcher Liebe, welcher Aufopferbereitschaft, welcher Hingabe sie ihren Kindern begegnen. Wo ich echt weiß, diese Eltern würden alles geben für ihre Kinder. Leute, wenn das schon bei euch so ist, wie viel mehr wird das eigentlich bei uns, bei unserem Vater im Himmel so sein, der alles gegeben hat oder alles gibt für dich. Der sogar nicht davor gescheut hat, seinen eigenen Sohn dahin zu geben, Leute. Und wie ich es auch immer so höre von anderen, naja, Mensch, Gott ist ja grausam, weißt du, gibt es so einfach seinen Sohn her. Ja, opfert seinen Sohn, was für ein grausamer Gott ist das denn? Leute, Jesus ist freiwillig gegangen, weil er genau dieses Herz einfach auch hatte. Und Jesus ist freiwillig, er hätte zu jeder Zeit absteigen können vom Kreuz, zu jeder Zeit. Er hätte einfach nur einmal mit dem Fingerschnippen brauchen, der wäre eine ganze Legion von Engeln gekommen und hätte ihn vom Kreuz runtergeholt. Hätte die Römer alle platt gemacht, wie sie da gewesen wären. Aber er hat es nicht getan. Warum? Weil er so verliebt ist in dich, Leute. Weil er so verliebt ist in dich. So ist unser Vater im Himmel. Wenn ihr die nur gut seid. Deswegen ist doch das nochmal ein Argument mehr zu sagen, wow, dann muss ich doch erst recht mein komplettes Vertrauen, alles, was mich abhält, Gott ganz zu vertrauen, meine ganze Ungeduld und was darüber hinaus noch damit zu tun hat, da muss ich doch erst recht alles abgeben, weil Gott am Kreuz alles für mich getan hat. Leute, und jeder, der die Passion Christi einmal gesehen hat, ich habe sie nur einmal in meinem Leben bis jetzt gesehen, ich war mit einem Studienkollege von Beröa dort, wir haben uns, wie das halt so ist, im Kino angeschaut, der kam da im Kino, haben uns dann vorher noch Popcorn gekauft und gesagt haben, Kino, immer, das geht schon automatisch, wenn du reinkommst, wirst du schon automatisch dahingelenkt, Popcorn, ja. Popcorn geholt, haben uns reingesetzt. Leute, es lief die erste, es hat kaum angefangen, konnten wir unsere Popcorns nicht mehr weiter essen. Ich saß da auf meinem Stuhl und ich konnte nicht mehr. Ich war so bewegt, als der Film zu Ende war. Und ich konnte auch nicht bei jeder Szene hinschauen. Und viele sagen, Mensch, dieser Film, der ist ja sowas von grausam. Aber Leute, es zeigt, wie es wirklich war zur damaligen Zeit. Was wirklich Jesus durchgemacht hat. Es ist nicht so ein Spaziergang, wie es manchmal vielleicht auch da geschildert wird. Nein, es war wirklich brutal. Und brutal ist noch untertrieben. Es war die schlimmste Hinrichtungsmethode, was sich Menschen überhaupt nur ausdenken können. Und ich saß da, wir haben nicht miteinander geredet, selbst auf der Heimfahrt haben wir nicht miteinander geredet. Ich bin zurück, habe meine Bibel genommen und musste einfach nur gehen. Ich konnte nicht mehr. Leute, so viel hat Jesus für uns getan am Kreuz. Und deswegen würde er doch alles für dich geben, weil er so verliebt ist in dich. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig einen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an Jesus Christus glaubt, an ihn nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wow. Jesus hatte das Ziel vor Augen. Er wusste, wo das Ziel ist. Und dann heißt es in Johannes Vers 17, Johannes Evangelium, in dem hohen priesterlichen Gebet, in dem letzten Gebet, was Jesus vor seiner Gefangennahme gesprochen hatte. Sein letztes Gebet war ja dann am Kreuz, aber sein letztes Gebet in Freiheit, wo er nochmal alles, was ihm wichtig war, zum Ausdruck gebracht hatte. Da hat er geschrieben oder gebetet, ich bitte dich nicht, er hat zu seinem Vater im Himmel gebetet, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn ich Johannes Kapitel 17 lese, müsst ihr es mal lesen, in dem vollen Bewusstsein, Leute, da wird das Herzensanliegen von Jesus sowas von deutlich nochmal. Nochmal alles zum Ausdruck bringen möchte, was er seinen Jüngern mitgeben möchte. Leute, und Jesus wird uns, Gott wird uns nicht aus dieser Welt einfach so rausnehmen, so, sondern er führt uns durch die Täler hindurch. Aber wir müssen auch manchmal durch die dunklen Täler, dass die Wiesen, die oben auf dem Berg sind, dass wir die erreichen können. Aber Leute, der Hirtenstab, der geht mit uns voraus. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich sehe ihn nicht immer gleich. Leute, der ist da. Dieser Hirtenstab, der uns Ruhe, der uns Geborgenheit, der uns Frieden, der uns Vertrauen geben soll. Wie bei den Schafen. Der Herr ist mein Hirte. Genau das bringt es zum Ausdruck. Denn der Hirtenstab war eine Symbolik für die Schafe und ist es auch heute noch, dass die Schafe wissen, hier muss ich lang. Dieser Stab symbolisiert für die Schafe wirklich diesen Frieden, diese Geborgenheit, diesen Schutz, dieses Vertrauen gegenüber ihren Hirten. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was dich gerade in deinem Herzen bewegt, ob du sagst, Markus, habe ich alles, was du sagst. Vielleicht spielst du es auch nur herunter und willst es gar nicht so für dich zugeben, dass du genau mit solchen Bereichen zu kämpfen hast. Aber es geht ja nicht um mich. Es geht um dich. Und deinem Gott kannst du nichts vormachen. Deinem Gott kannst du nichts vormachen. Aber Jesus steht da und sagt, hey, komm doch zu mir. Ich möchte für dich wirklich dir dieses Vertrauen geben, das du brauchst. Dieses Vertrauen, das nur ich dir geben kann. Ich kann dir das geben, was dich sonst beschäftigt, mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, die du hast. Komm zu mir. Mein Hirtenstab steht nebendran. Weil ich dich so sehr lieb habe von ganzem Herzen. Und wie gesagt, ich habe da auch immer wieder mit zu kämpfen. Heute zum Beispiel auch einen Umschlag gekriegt vom Gottesdienst. Da heißt es, Markus Bulunger, ganz herzliche Einladung dein, den Namen möchte ich jetzt nicht vorlesen. Und dann steht ein Name drauf. Ich vermute mal, dass es von einem Kind ist. Leute, ich saß da, ich habe den immer noch nicht aufgemacht, aber ich wollte schon. Und dann wurde ich daran erinnert, wo ich so das Gefühl hatte, Gott sitzt neben mir und redet zu mir. Wo ich schon kurz dabei war, das Briefumschlag hinzugreifen. Und ich irgendwie so eine Stimme innerlich gehört habe, die zu mir gesagt hat, Markus, aber was predigst du denn eigentlich heute? Naja, seitdem ist dieser Umschlag zu. Ich habe etwas auf dem Herzen. Wir werden gleich das Abendmahl noch feiern. Das Abendmahl, das die Symbolik ausdrücken sollte oder ausdrückt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ich möchte euch nur einmal kurz zeigen, wo der Traubensaft das Blut Jesu verdeutlichen soll. Wo das Brot, den Leib Christi, der zerbrochen wurde, uns verdeutlichen soll. Das wollen wir später zum Gedächtnis tun oder gleich. Um uns daran zu erinnern, was Jesus getan hat. Und Leute, da ist das Blut geflossen ohne Ende. Das hat Jesus für mich getan am Kreuz. Wir möchten nach dem Abendmahl bewusst Gebet anbieten für alle, die sagen, Markus, ich möchte Antwort auf deine Predigt geben. Ich möchte Antwort darauf geben, weil ich damit in meinem Leben zu kämpfen habe. Aber ich habe etwas vorher auf dem Herzen. Und Heike, ich möchte mal bitten, komm doch mal mit deinem Lobpreisteam nach vorne. Da haben wir ein Lied gesungen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich hätte es jetzt selbst angestimmt, aber bin ja dankbar, dass ihr da seid. Und ich möchte dieses Lied, weil ich den Eindruck habe, der eine oder andere ist da, der darauf eine Antwort geben sollte. Und diesen einen Punkt zum Aufruf möchte ich jetzt geben. Und wir werden dieses Lied singen. Heißt es im Refrain, mein ganzes Leben gebe ich dir. Und während wir dieses Lied singen und du sagst, Markus, ich habe diesen Jesus noch nie in meinem Herzen kennengelernt, aber ich möchte es. Ich möchte diesen Jesus wirklich kennenlernen, der so viel am Kreuz für mich getan hat, der so viel gegeben hat, der am Kreuz für mich gestorben ist. Da möchte ich dir die Gelegenheit geben und ich sage dir, lass es nicht verstreichen. Und ich werde während diesem Lied hier vorne beim Kreuz stehen. Ganz bewusst beim Kreuz möchte ich sagen, komm zum Kreuz, wo Jesus für dich starb. Und ich werde keines zweites Mal fragen, vielleicht stehe ich da vorne auch nur alleine. Aber ich habe den Eindruck, hier ist die eine oder andere Person, die Antwort geben muss auf diese Frage, die Jesus nicht in seinem Leben hat, in ihrem Leben hat. Und du wirst sagen, muss ich unbedingt nach vorne kommen? Sag ja, das musst du, weil es braucht diese Bestätigung. Es braucht diese Bestätigung vor Zeugen. Was du im Verborgenen bekennst, wird im Verborgenen bleiben. Aber was du wirklich vor anderen bekennst, das ist beständig oder beständiger als das andere. Und dazu möchte ich Gelegenheit geben. Hab den Mut. Vergiss die anderen, die im Moment da sind. Lass sie komisch gucken. Bei mir gucken die Leute auch manchmal komisch. Aber nimm diese Gelegenheit wahr. Leute, es ist wichtig. Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber nimm diese Möglichkeit wahr. Ich bin beim Kreuz und warte. Komm, während wir dieses Lied singen.